Es stehen zwei Fragen an. Eine habe ich noch nicht ganz, beide habe ich noch nicht ganz beantwortet. Nehmen wir die zweite zuerst, die an der ich war. Was macht man, wenn es nicht so zu sein scheint, wie es im Worte Gottes gewünscht wird? Wir beginnen bei uns selbst, Entschuldigung, und versuchen, Kreise zu ziehen bei möglichst Gleichgesinnten. Wenn wir alleine stehen müssen, müssen wir bereit sein, alleine zu stehen. Manchmal wird die Frage zu schnell gestellt, wo soll ich dann hingehen? Warum muss man irgendwo hingehen? Man sollte zum Herrn gehen. In unserer Zeit ist vielleicht nichts so wichtig, als dass wir lernen, alleine zu stehen für den Herrn. Man sollte bereit sein, wirklich als standhafter Christ ein Zeuge zu sein, ohne dass man sich an andere Christen lehnen muss oder müsste. Aber Gemeinschaft ist schon das Normale, und so suchen wir Gemeinschaft. Und wenn wir bereits einen Kreis kennen, in dem wir vielleicht bis jetzt Gemeinschaft hatten und in diesem Kreis nichts geschieht, das an und für sich anstößig wäre, dann darf ich weiter Gemeinschaft haben mit diesen Geschwistern, auch wenn nicht alles so verläuft, wie ich Gemeinde Jesu im Wort sehe. Das muss man wohl in den meisten Fällen tun. Das habe ich auch tun müssen. Wenn allerdings einiges vorkommt, mit dem ich nicht mich identifizieren kann, beziehungsweise wenn ich eine Familie habe und ich kann es mir nicht leisten, meine Kinder und Frau und Kindern diesem auszusetzen, zu exponieren, dann sollte ich schon Abstand nehmen. Aber wenn es nicht notwendig ist, von der Schrift her, sich zu trennen von Christen, dann darf ich ruhig weiter Gemeinschaft haben, nach Möglichkeit, und beten, dass das, was nicht biblisch ist, zur rechten Zeit korrigiert werden kann. Manchmal ist die Schwierigkeit die, dass jemand in verantwortlicher Stellung ist und Auffassungen vertritt von der Schrift her, die anderen nicht passen. Dann natürlich kann es Meinungsverschiedenheiten und auch Spannungen geben, auch unerwünschte. Nicht, dass man es notwendigerweise hervorrufen würde, sondern es ergibt sich einfach. Die Wahrheit ist ja nicht etwas, das von zu Hause aus geliebt wird. Die Liebe zur Wahrheit muss vom Herrn geschaffen werden, muss entstehen. Und wenn jemand fleischlich ist, wird er die Wahrheit nicht notwendigerweise lieben. Aber es wird dann unter Umständen notwendig sein, diesen unangenehmen Beziehungen zu dulden und liebevoll zu bleiben und weiterhin für den Herrn einfach zu leben nach Möglichkeit. Manchmal wird man dann hinausgeschmissen, dann muss man das auch auf sich nehmen, aber das ist wohl seltener der Fall. Ich weiß nicht, was ich noch im Moment zu dieser Frage von Thomas sagen sollte. Wolltest du nachhaken?
Darf ich noch sagen, der Gedanke an den Leib Christi, der hilft doch sehr viel, dass ich mir bewusst werde, wie der Leib funktioniert und dass ich als Glied des Leibes einfach meine
Ja, es ist viel leichter, für mich selbst klar zu werden. Also wenn ich weiß, was die Bibel sagt, und ich bin bereit, den Willen des Herrn zu tun, das ist verhältnismäßig einfach, dem Herrn zu dienen, wo er mich hinstellt. Die Schwierigkeit entsteht da, wo ich angefeindet werde, wo Missverständnisse entstehen. Und da muss ich bereit sein, als Ohnmächtiger dazustehen, wenn der Herr es nicht schenkt, dass es mir gelingt, andere zu überzeugen, andere eines anderen beizubringen. Das ist, wo die Schwierigkeiten auftreten. Aber ganz bestimmt, ich sollte dort, wo der Herr mich hingestellt hat, versuchen, ihm zu dienen, wie ein Glied am Leibe Jesu. Ja, das ist ein Gedanke, der uns weiterhilft. Wollte noch jemand sonst an dieser Stelle einhaken? Wenn beide von der Schrift her kommen, wenn beide die Schrift lieben, wenn beide den Herrn lieben, dann sollte es möglich sein, miteinander zu sprechen, zu beten und beide vor den Herrn zu treten und zu fragen: Herr, was hast du denn eigentlich gesagt? Einer von uns, vielleicht auch beide, haben falsche Auffassungen. Denn wo die Wahrheit ist, da ist sie eine Wahrheit für uns alle. Also wenn wir uns nicht einig sind, dann muss einer von uns vielleicht blind sein oder ein krankes Auge haben. Und das sollte dann jeder zugeben, dass dieses die Möglichkeit bei ihm wäre, wenn er wirklich die Schrift meint. Das ist dann eine sehr gute Voraussetzung, vorwärts zu kommen. Wer die Schrift liebt, der beharrt nicht auf seinem Standpunkt, einfach um seinen Standpunkt zu behalten. Der ist bereit, sich in Frage stellen zu lassen. Und der ist bereit, neu zu fragen. Der ist bereit, mit einem anderen zu sprechen, der auch die Schrift liebt. Aber dann kommt wohl auch der Test, ob er wirklich die Schrift liebt. Und wenn dann weiter Spannungen da sind, dann, wenn man wirklich den Herrn liebt und wirklich vor dem Herrn ein gutes Gewissen hat, dann muss man bereit sein, dieses zu ertragen. Wenn es nicht möglich ist, in Einmütigkeit zu arbeiten, ist es manchmal notwendig, auseinanderzugehen, wie bei Paulus und Barnabas.
Ich hätte noch eine Frage. Und zwar, kenne ich eine sehr charismatische Gemeinde, die haben wir zwei, dreimal besucht, am Anfang war es nicht so extrem, und die praktizieren dort Zungenreden, damit ich nicht einverstanden bin. Und ich habe damals diesen Gemeindeleiter mal zu mir nach Hause eingeladen, ich habe dort auch eine Predigt darüber gemacht, und ich habe mit ihm darüber gesprochen, aber er war total uneinsichtig dagegen. Und meine Frage ist jetzt, soll ich da weiter dranbleiben, weil er hat bereits zwei Gemeindeglieder, die dort schon länger drin sind, die dort in dieser Gemeinde gewachsen sind, sogar hinausgestellt aus der Gemeinde. Also die haben dort Gemeindezucht betrieben gegen diese zwei Gemeindeglieder. Meine Frage ist einfach, Sollte ich da jetzt weiter dranbleiben oder weil irgendwo sehe ich da keinen Einigungsweg oder ich habe da gar keine Möglichkeit, da eine vernünftige schriftbegründete Lehre hineinzubringen?
Nein, ich denke nicht. So wie Sie das jetzt schildern, könnte ich mir nicht eine, denn es ist, wenn sie wirklich im üblichen Sinne charismatisch ist, dann stellt sie eine Irrlehre dar. Und wenn ich nicht die Möglichkeit habe, das Wort an den Mann zu bringen, dann kann ich auch dort nicht Gemeinschaft haben, denn jeder Christ ist ein Diener. Und wenn ihm der Dienst verwehrt wird, dann ist es gleich, kommt das auf einen Ausschluss gleich. Das ist mir auch passiert, dass mir der Dienst verwehrt wurde. Und ich sage, ich bin ein Diener. Wenn ich nicht dienen kann, dann ist dies nicht mein Platz. Ja. Ja. Kommen wir zur anderen Frage dann. Die Frage mit der, von der Sichtbarkeit der Gemeinde in Bezug auf Laodicea. Wir müssen nicht vergessen, wenn die Schrift ohne Qualifikation Gemeinde sagt, dass wir dann vorauszusetzen haben, dass es sich auch um Gemeinde handelt. In dem Fall haben wir es im Fall von Laodicea wirklich mit Gemeinde zu tun. Wenn es dann heißt, dass Jesus vor der Tür steht, dann kann es nicht sein, dass Jesus vor außerhalb der Gemeinde steht, denn dann wäre es nie, in dem Fall wäre sie nicht seine Gemeinde, denn Jesus steht nicht außerhalb von seiner Gemeinde. Die Frage erhebt sich dann, vor welcher Tür steht er? Wenn die Menschen zu Laodicea oder die Menschen dieser Gemeinde Christen sind, dann erhebt sich die Frage, vor welcher Tür steht er? Und dann werden wir wohl daran zu denken haben, dass Jesus gleichsam als der erhöhte Herr hier in diesen sieben, bei diesen sieben Gemeinden es mit seinen Gemeinden auf der Erde zu tun hat, wie jemand, der außerhalb ist. Natürlich wissen wir, dass er das Haupt der Gemeinde ist, aber wir haben hier einen anderen Aspekt. Er ist ja auch im Himmel und wir sind hier. Das heißt, es sind zwei verschiedene Orte. Geistlich sind wir verbunden und dennoch ist er im Leib und ist dort zu Rechten des Vaters. Und jetzt steht er vor der Tür eines Einzelnen. Denn es heißt dort in Vers 20, wenn jemand die Tür auftut, ihm die Tür öffnet. In einem gewissen Sinne hat man also Jesus ausgesperrt aus Bereichen seines Lebens. Es sind Christen, vor deren Herzen er steht. Aber das erleben wir auch, dass wir Jesus manchmal aussperren aus gewissen Gebieten unseres Lebens. Und dort an der Stelle ist er dann außerhalb, dann steht er vor der Tür. Wir geben ihm nicht Raum. Und wir sollten ihm Raum geben, das ist ein Prozess. Und um diesen Raum bittet Jesus. Wenn jemand meine Stimme hört, er plädiert offenbar, und wenn man ihm die Tür auftut und ihm Raum gewährt und Einlass gewährt, dann will er dort reinigen und seine Herrschaft aufrichten. Manchmal gebrauchen wir diesen Vers auch für Ungläubige, die wir zum Herrn führen wollen. Das dürfen wir, denn die Situation beschreibt ja auch Menschen, die ungläubig sind. Aber wenn wir rein exegetisch vorgehen wollen, dann müssen wir nicht vergessen, dass der jemand von dem er da spricht, einer von der Gemeinde ist. Er steht also vor bestimmten Herzenstüren, dort, wo Buße notwendig ist. Und das scheint wohl bei den meisten notwendig gewesen zu sein, sodass er die Gemeinde als solche so ansprechen muss.
Sonst sind sie praktisch nur scheintot.
Ja. Dort, wo ein Unterschied zu machen ist, wird er auch angedeutet. Bei Sardes handelt es sich auch um einen relativen Tod. Das heißt, die Bibel gebraucht Tod manchmal im relativen Sinne, nicht notwendigerweise im absoluten Sinne. Die Witwe, die unordentliche Interessen hat, ist tot, das heißt gleichsam, nicht notwendigerweise nicht Christin, sondern ist etwas gestorben in ihrem Leben. Und so ist es auch bei Sardes. Aber bei Thyatira wird unterschieden zwischen du und sie. Die Gemeinde ist du, ihr, aber die anderen, die Irrlehre verbreiten, die Isebel und so weiter, das sind die anderen, sie. Die sind also außerhalb der Gemeinde, beziehungsweise räumlich oder was die Gesellschaft betrifft, die Gemeinschaft, werden sie wohl im Kreis der Christen sein. Aber es wird vom Haupt des Leibes unterschieden zwischen den zwei Elementen. Mit anderen Worten, Kirchenchristen können die Sendschreiben nicht als Rechtfertigung für eine gemischte Kirche gebrauchen, was getan wird. Ja. Wollte noch jemand oder hier auch jemand noch nachfragen? Ja.
Ich habe eine weitere Frage.
Ja.
Vielleicht Sie
hier noch zu diesem. Sie haben eine
Frage
zu diesem. Eberhard, genügt das?
Das genügt.
Ja.
Man spricht manchmal von Gemeindeaktivitäten,
ja,
und privaten Aktivitäten oder von gemeindlicher Autorität und anderen. So, das hört man manchmal unter Christen. Könntest du dazu was sagen? Was sagt die Schrift?
Wenn ich wüsste, was man mit gemeindlicher Autorität meint. In der Schrift sind es einzelne Christen, die dem Herrn dienen. Dem Herrn wird ja mit Gnadengaben gedient. Und jeder dient mit seiner Gnadengabe. In der Versammlung der Gläubigen oder außerhalb der Versammlung, der regelmäßigen, dann vielleicht im kleineren Kreis von Christen oder auch vor Nichtchristen, dient er dem Herrn mit seiner Gabe. Aller Dienst ist in diesem Sinne Privatdienst, das heißt, er ist Dienst für Jesus von der eigenen Persönlichkeit her mit aus seiner Beziehung zu Jesus. Manchmal tun einige Christen das zusammen, einige Glieder am Leib Jesu können sich zusammentun. Petrus und Johannes dienen dem Herrn zusammen. Paulus hat immer wieder Geschwister, Brüder oder auch Schwestern um sich, sodass es eine Gruppe von Christen gibt, die dem Herrn so zusammen dienen, jeder mit seiner Begabung. Organisation in unserem Sinne scheint es sehr wenig gegeben zu haben, wenn überhaupt. Man bespricht sich, aber man ist sehr Man kommt dem anderen entgegen, man zwingt nicht. Paulus sagt, er hätte auf Apollos eingeredet, er möge doch jetzt einen gewissen Dienst tun, aber Apollos sah sich nicht imstande, diesen Dienst jetzt zu tun, diese Reise zu unternehmen, und das hat Paulus dann auch respektiert. Es war keine Organisation da, der Apollos sich verpflichtet fühlen musste, aufgrund wovon Paulus ihn also gleichsam mit einem Hebel hätte zwingen müssen oder können. Ja?
Aber wenn in diesem Zusammenhang jetzt die Gemeinde in Antioch, ja, zum Beispiel Barnabas und Paulus aussendet, dann geht ja das Gemeinde auch immer. Beziehungsweise sie sind doch dann eine sendende Gemeinde, sie geben den Auftrag, oder? Oder wie ist das dann zu verstehen?
Wenn Gemeinde in Antiochien aussendet, hat Gemeinde in Antiochien ausgesandt?
Nein, es heißt sondern nur Paulus und Barnabas.
Wer sagt das?
Der Heilige Geist.
Ja, der Heilige Geist sagt, sondert mir ab. Wer soll absondern oder aussondern?
Die Gemeinde.
Steht es so geschrieben? Auch wenn du es lesen würdest, würdest du es auch noch nicht wissen. Es steht nicht genau geschrieben, wer aussenden oder aussondern soll. Es steht geschrieben, dass es Propheten und Lehrer gab in dieser Gemeinde, dass der Heilige Geist gesprochen hat, aber wir wissen nicht, was das Antizedenz von ihnen ist, er sprach zu ihnen, oder wir wissen nicht, auf was sich das bezieht. Auf den engeren Kreis der Leitung, wir nehmen an, dass es die Leitung war, oder ob es der größere Kreis der Christen in Antiochien war. Das ist schwer zu wissen. Die Aussendung nimmt der Heilige Geist selbst vor, nach Vers 4, denke ich, ist es, ausgesandt vom Heiligen Geist. Von der Gemeinde, beziehungsweise von denen, die dort mit dem Pronomen erwähnt werden, heißt es, dass sie ziehen ließen oder entließen. Sie waren bereit, sie ziehen zu lassen. Das heißt, es war letztlich von Barnabas und Saulus abhängig, ob sie gehen wollten oder nicht. Und sie wollten, sie waren bereit, sie zu ziehen. Und wer immer da sie ziehen lassen sollte, war auch bereit, sie ziehen zu lassen. Es war eine Liebesbeziehung in dieser Gemeinde, sodass jeder bereit war, den Willen des Herrn zu tun, den Willen, der sich hier anmeldete. Gemeindeaktivitäten, ich weiß nicht, ob wir von solchen lesen. Christen legen Zeugnis ab, so wie sie wollen, im Einzelnen oder in der Mehrzahl. Wenn eine Gemeinde etwas beschließt, hieß es vorhin, ja, warum beschließen sie es? Natürlich, sie können sagen, wir wollen ein Picknick machen oder wir wollen ein Fest machen. Sie werden sich einig. In dem Sinne entsteht Konsens. Gut, wenn sie das alles für gut befinden, unter dem Herrn so etwas durchzuführen und die meisten dafür sind, kann es eine Frage der Liebe sein, oder eine Sache der Liebe sein, mitzumachen von Seiten des Einzelnen. Auf der anderen Seite darf keiner in der Gemeinde oder in dieser Gruppe von Christen es einem Einzelnen nachtragen, wenn er andere Prioritäten setzt. Ein solcher Beschluss muss nicht notwendigerweise für ihn schon Autorität oder bindend sein. Die Ältesten, wenn sie etwas beschließen, die Frage ist, ob sie es wirklich vor dem Herrn bewegt haben und ob es wirklich nach dem Willen des Herrn tut. Es gibt keine menschliche Autorität unabhängig von Gott. Die Autorität der Ältesten ist eine Autorität der Wahrheit. Der Grund, weshalb in Hebräer geschrieben steht, dass man den Leitenden Gehorsam schenken soll, ist der, dass die Leitenden das Wort Gottes vertreten, das sich nicht ändert. Und das Thema Jesus Christus ändert sich nicht. Und deshalb, weil es das Wort Gottes ist, deshalb soll man ihnen Gehorsam schenken, aber nicht in sämtlichen Dingen, die es einem Ältesten eventuell einfällt, dass er nun als Gebot erlassen möchte. Da soll man Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das trifft auch für Älteste zu. Bitte?
Ich denke, auch mal in diesem Zusammenhang, die Gemeinde wird, oder vielleicht finde ich jetzt dann auch was anderes, wenn ich die Stelle nochmal lese, aber die Gemeinde wird doch aufgefordert, auszusenden.
Wo? Entschuldigung.
Römer 10, wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Zum Beispiel würde ich jetzt nicht. Also da redet der Heilige Geist nicht zu sich selber, dass er derjenige wäre, der es nicht sendet. Also sind Menschen gemeint, denke ich. Jetzt verstehe ich dieses Senden auch nicht so, dass der Einzelpersönlichkeit nichts mehr, keine Entscheidung mehr treffen könnte. Ja, ich mache das oder ich bin bereit dazu oder ich bin nicht bereit dazu. Das würde sich ja nicht ausschließen. Aber ich denke, dass die Gemeinschaft oder die Gemeinde signalisiert, wir sehen das, dass du das machen kannst und von mir aus auch, wir stehen im Gebet hinter dir. Wir sehen, dass das der Weg ist, den Gott mit dir gehen möchte. Als Beispiel, aus irgendeinem Grund steht doch da drinnen, wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Also muss doch das einen Sinn haben. Man kann doch nicht jeder, der denkt, er könnte das Wort Gottes jetzt irgendwo verkündigen, auf eigene Faust das machen. Ich schließe das auch nicht aus, es kann der Weg eines Christen sein, aber das andere scheint mir doch auch eine Berechtigung zu haben.
Das dürfte wohl zu weit gehen. Von Römer 10 her zu schließen, dass das Menschen sein müssen, finde ich schwer nachzuvollziehen. Paulus nimmt es für selbstverständlich, dass man unter der Herrschaft Jesu steht. Und ich will mich mit dem Text näher befassen, aber zunächst denke ich, setzt er voraus, dass Prediger vom Herrn gesandt werden. Ich denke nicht, dass Paulus wartet, bis Menschen sie sendet. Ich habe nicht den Eindruck vom Neuen Testament, dass Paulus diese Aussendungsbefugnis von Gemeinden erwartet. Wir hätten kein Beispiel dafür. Es gibt kein Beispiel für Sendung durch Menschen. Es gibt das Beispiel der Gesandten von den Gemeinden mit der Fürsorge für die Armen in Israel. Die werden als Vertreter oder als Gesandte von den Gemeinden betrachtet. Da haben wir ein Beispiel solcher Art. Aber der Dienst für den Herrn ist ein Dienst unter dem Herrn. Nicht auf eigene Faust, aber doch ausgesandt vom Herrn. Aber wenn es unter dem Herrn geschieht, dann geschieht es auch in der Gemeinschaft, wo diese Gemeinschaft besteht, wo man jemand einverleibt ist in eine Gemeinschaft, eingegliedert ist in eine Gemeinschaft. Er wird nicht seinen eigenen Weg gehen, sondern es wird wirklich ein Weg des Herrn sein. Und wenn es vom Herrn ist, werden auch Gleichgesinnte es vom Herrn ansehen. Ja, das ergibt, muss sich von selbst ergeben. Dass dann andere, wie in der Apostelgeschichte 13, dass andere ihn dann vielleicht sogar unterstützen. Ich Es ist anzunehmen, dass zum Beispiel die Schiffsfahrt gemeinsam bestritten wurde. Sie ziehen aus per Schiff nach Zypern. Es wird heute zu viel von Gemeindeautorität und Befugnis gesprochen. Man geht hier über die Schrift hinaus, vermute ich. Ich habe das Empfinden. Auch bei Ältesten. Die Schrift sagt, Petrus sagt es, Paulus sagt es, dass Leitende nicht Herren sind über andere. Nicht in dem Sinne. Es gibt Grenzen der Befugnis. Hirten bleiben Schafe, Leitende bleiben Brüder. Ja. Bitte?
Ich habe noch eine ganz andere Frage. Und zwar, angenommen, es gäbe viele Hausreise hier in der Gegend und die treffen sich am Sonntag zu einer Versammlung.
Es gibt was?
Hauskreise,
ja.
Die treffen sich am Sonntag in der Versammlung. Und jetzt entwickelt sich in einem Hauskreis durch Evangelisation von Evangelisationsstunden, kommen dort neue Christen hinzu, es werden dort hinzugetan. Und jetzt entwickelt das vielleicht diese Situation, dass die sich vielleicht an einem Sonntag im Monat vielleicht alleine treffen wollen oder weil sie halt einfach
wird aufgenommen. Also es sind Hauskreise und zu einem der Hauskreise kommen Jungbekehrte anlässlich evangelistischer Tätigkeit. Diese Hauskreise sahen sich als Teile einer Gemeinde, so fassten sie sich auf, diese Gemeinde hatte Älteste, die es nicht verantworten kann, wenn einer dieser Hauskreise einen Gottesdienst für sich hat, ja. Weil sie nicht wissen, was dort vor sich geht. Ja, dann sollten Sie sich erkundigen. Dann sollten Sie als treue Hirten dafür sorgen, dass Sie wissen, was da, Sie sollten die Leute kennenlernen, wenn Sie Ihre Hirten sein wollen. Ja. Andererseits ist es Christen gestattet, sich zu versammeln. Ja. Hier liegt wohl ein zu fester Begriff von Gemeinde vor, den die Schrift so offenbar nicht kennt. Wir denken von Gemeinde als von Teilen der Gemeinde Jesu, von Teilen des Leibes Jesu. Wenn dort der Begriff Gemeinde gebraucht wird, denken wir an diese Gruppe als an einen Korpus, als wäre er ein fester Korpus mit einer festen Regierung wie ein kleiner Staat. Diese Auffassung scheint die Schrift nicht zu haben. Sie scheint eher Teil des Leibes Jesu, wo immer sie sich befinden, immer als eine Summe von Individuen zu betrachten, wo jeder letztlich doch vor dem Herrn steht. Und Hirten sind dazu da, um die Schafe zu führen, nicht zu regieren, wie das in Staaten der Fall ist, wo wir eine Exousia, eine Regierung haben. Ich weiß nicht, ob die Leitung einer Gemeinde je Exousia genannt wird, eine Obrigkeit. Ich fände nichts in der Schrift, das dagegen spräche, dass ein solcher Kreis von Gläubigen, das heißt, die Frage ist, aus welchem Grunde sie sich getroffen haben, wenn es im Einverständnis mit den anderen war, wenn da in Absprache war und so weiter. Ich denke, Liebe würde dazu einen Konsens erwünschen. Die Frage wäre, das könnte ich jetzt nicht nachprüfen, ich weiß es nicht. Wenn Sie sagen, es handelt sich um einen Fall. Wir wissen auch nicht, wie oft Gemeinde sich getroffen hat. Wir wissen auch nicht, wie oft Gemeinde sich getroffen hat. Manchmal war es täglich. Es dürfte aus gewissen Beispielen normalerweise einmal in der Woche gewesen sein. Es steht nicht geschrieben, dass sie eine mittwöchentliche Gebetsgemeinschaft hatten oder eine Bibelstunde oder Jugendkreis oder Mütterkreis oder Männerkreis oder so weiter. Die Liebe vertraut, die Liebe duldet, die Liebe nimmt an, die Liebe denkt Gutes vom anderen. Die Liebe möge herrschen in der Gemeinde Jesu. Ja, bei den Hirten gegenüber der Gemeinde, bei der Gemeinde gegenüber den Hirten. Es ist Freiheit da und es ist Untertänigkeit da. Aber diese Untertänigkeit muss von jedem kommen. Unterordnet euch selbst den anderen. Ja? Das ist etwas, das nicht gefordert wird, sondern das Gott einem jeden von uns nahelegt. Wir können einander daran erinnern, ja,